Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther, im ersten Kapitel. Seht auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was ich an Beerdigungen nicht mag, neben den Umständen, die dazu führen, dass Beerdigungen gelegentlich nötig werden, aber was ich überhaupt nicht mag an Beerdigungsgottesdiensten, ist, dass manchmal die Notwendigkeit besteht, einen sogenannten Lebenslauf entweder vorzulesen oder zu hören. Vorlesen mag ich noch weniger als hören. Aber man kriegt manchmal das falsche Lachen bei dem, was auf dem Friedhof noch als erwähnenswert angesehen wird. Es klingt manchmal wirklich wie das letzte Bewerbungsschreiben um eine Stelle in dieser Welt. Volksschule von dann bis dann, weiterführende Schule, Ausbildung etc. Alles dabei. Wenn ich es kann, dann versuche ich das den Angehörigen freundlich auszureden, auch noch aus einem weiteren Grund. Es ist immer noch so, dass die meisten Gemeindeglieder, die ich zu beerdigen habe, erheblich älter sind als ich. Und das heißt, ich kenne nur einen ganz kleinen Abschnitt des Lebens des Verstorbenen aus eigener Erfahrung. Den Rest erzählen mir die Anverwandten. Und die erzählen einem da manchmal schöne Dinge, sodass jemand, der da beerdigt wird, gut kannte zu Lebzeiten, vielleicht sagen möchte, und wie er sich verändert hat. Manchmal kommen wir auf die Idee, zu rühmen. Manche Beerdigungen erleben sich so, als sei man zugegen bei der Urteilsverkündigung im Heiligsprechungsverfahren des Verstorbenen. Oder, wie der Volksmund sagt, es hat noch kein guter Mann geheiratet und ist noch kein böser verstorben. Paulus kennt dieses Phänomen des Rühmens. Und er redet davon gegenüber den Korinthern. Und es ist offensichtlich nötig, dass er sich dazu äußert und dass er bestimmte Maßstäbe zurücksetzt, in Ordnung bringt, verweist, wie es gehört und wie sich die Dinge verhalten. Manchmal verfallen wir in der Kirche kollektiv auf die Idee, den christlichen Glauben zu rühmen, unter Marketing-Gesichtspunkten und das Volk bringen zu wollen, wes Geistes Kinder wir sind, was es auf sich hat mit dem kirchlichen Leben und dem christlichen Glauben. Und dann überlegen wir, was denn die Schokoladenseite der Gemeinde oder der Kirche sei, wie wir denn zeigen können, worin wir wirklich gut sind. Freundliches Bemühen, vielleicht noch unterstützt dadurch, dass man ein paar prominente Christen auftreibt oder Kirchglieder, ob das ein gläubiger Fußballprofi ist, Vielleicht einer, der nach dem Tor imstande ist, zu offenbaren, dass er unter dem amtlich zugelassenen und vorgeschriebenen Trikot noch ein weiteres T-Shirt trägt, auf dem irgendwas Frommes draufsteht. Manchmal gerät ja im Überschwang des Jubels die Garderobe etwas in Unordnung. Oder ein Golfspieler, der Christ ist, oder ehemalige Bundesminister oder Bundesministerinnen, die womöglich sogar aus der gleichen Kirche stammen wie wir. Und die geben dann Zeugnis, so wie sie es eben können, von ihrem christlichen Glauben und wenn es gut geht, von ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus. Erzählen, warum es gut ist, Christ zu sein. Paulus hat in Korinth zu tun und bei sich selber auch mit angefochtenem Glauben und mit angefochtener Gemeinde. Und das ist genau die Kehrseite von dem, was man als besonders attraktiv und als besonders gelingend erleben kann. Wenn die Mitmenschen unser Christsein nicht akzeptieren können, nicht gelten lassen, uns ablehnen und unsere Angebote zurückweisen. Und das erleben wir, wenn wir rausgehen und erkennbar werden als Christen, ähnlich massiv wie damals die Korinther. Die Zeit der großen, massiven, lebensgefährlichen Christenverfolgungen ist noch nicht, als Paulus schreibt. Es gibt Widerstände. Widerständigkeiten dagegen, dass Menschen erkennbar werden als Kinder Gottes durch den Heiland Jesus Christus. Torheit und Ärgernis ist der christliche Glaube den Leuten drumherum. Und wenn wir das ausprobieren, im nichtchristlichen Bekanntenkreis soweit vorhanden, dann merken wir, das gilt eigentlich bis heute. Das gilt als nicht besonders pfiffig, was wir hier machen, eine Verschwendung von Geld und Zeit und eigentlich ärgerlich, dass die Kirche sich in bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft immer noch so vehement einmischt. Vor Weihnachten haben wir es erlebt mit einer wunderbaren Debatte, warum denn nicht am Heiligabend das menschliche Grundrecht am 24.12. bis mindestens Mittag einkaufen gehen zu dürfen, hergestellt wird auf Kosten der Sonntagsruhe. Wer ist dagegen? Wieder dieselben Verdächtigen, die Gewerkschaften und die Kirchen. Und da wissen wir auch, wo unsere Verbündeten manchmal sitzen. Allerdings nicht, wenn es um weitere Fragen der Weltanschauung geht. Torheit und Ärgernis, das erleben die Korinther, das erleben wir manchmal auch. Ich entsinne mich eines volksmissionarischen Versuchs, sagen wir so, bei einem Straßenfest im Stadtteil von Stuttgart, der vorigen Stelle. Wunderschön, die hatten richtig selbst gemacht und volkstümlich die Sache angefangen und wer wollte, konnte für seinen Verein da einen Stand aufbauen und dann Kinder mit Bällen Blechdosen abwerfen lassen oder was immer man machen wollte. Und wenn man als Kirche da hingeht, dann will man natürlich nicht nur, dass möglichst viele Blechdosen zerdellert werden, sondern will auch Zeugnis geben von dem, was unseren christlichen Glauben ausmacht. Warum wir es gut haben mit unserem Heiland Jesus Christus. Was rühmenswert ist an meinem Dasein. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass es Leute gibt, die den Anspruch erheben, der Stadtteil-Atheist zu sein. Merkwürdigerweise stark angezogen durch Christen, die aus der Deckung kommen. Manche Leute kamen gar nicht weg von dem Stand. Ein Mitarbeiter musste sich geradezu rauspauken, der hatte sich derart festgequatscht, dass er gar nicht mehr in Freiheit gelangen konnte, weil sein Gegenüber ihm klar und logisch beweisen musste, dass das alles Unfug ist, was die Kirche treibt und glaubt und behauptet, dass nichts daran irgendwie brauchbar sei. Mein möglichst ruhiger und friedlicher Satz in solchen Gesprächssituationen, wo man ja auch mit Argumenten nicht weiterkommt, ist, lassen Sie die Zeit dahin gehen. Wenn Sie irgendwann mal in die Situation kommen, eine Kirche zu brauchen, dann können Sie wiederkommen, dann sind wir immer noch da. Der Satz ist vielleicht ein bisschen zurückhaltend aggressiv, aber eigentlich doch nicht sehr, oder? Muss man nicht gekränkt sein, wenn man das hört? Mein Gegenüber hat mich 20 Mal neu ansetzen lassen, jedes Mal unterbrochen. Das könne gar nicht sein, dass ihm irgendwann mal seine Weltanschauung abhanden komme und dass er auf andere Ideen käme. Es sei nicht damit zu rechnen, bis ich den Satz endlich zu Ende hatte. Dann war das Gespräch rum an der Stelle und er verschwand. 5 Minuten später war der Kerl wieder da. Da war ihm noch was eingefallen, warum das Unfug ist, was ich glaube und vertrete. Gott sei Dank, mir ist nicht rausgerutscht. Also so schnell hätte ich sie doch nicht wieder erwartet. Torheit und Ärgernis, das ist die Wahrnehmung, mit der wir oft genug eingeschätzt und eingestuft werden. Und das heißt, das bringt's nicht und es ist auch noch blöde. Paulus kennt die Situation und gibt den Korinthern und gibt für sich selber und gibt uns 2 hilfreiche Hinweise, wie man damit umgehen kann, wenn man auf Ablehnung stößt. Erstens, seht auf eure Berufung. Und zweitens, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Erstens, unsere Berufung. Die Sache hat für mich nicht damit angefangen, dass ich mich ins stille Kämmerchen zurückgezogen hätte und die Perspektiven und Möglichkeiten meines Lebens möglichst sorgfältig durchdacht und mich dann entschieden, ab jetzt bin ich Christ. Sondern die Sache hat umgekehrt im Himmel angefangen, damit, dass Gott sich Gedanken gemacht hat, wie mein Leben denn zurechtkommen soll. Und das hat er freundlicherweise, gütigerweise schon getan, bevor mein Leben in den Annalen dieser Welt überhaupt verzeichnet war. Gott hat mich gerufen, nicht ich ihn. Er erwählt und beruft. Und das tut er nach anscheinend merkwürdigen Gesichtspunkten. Wenn man eine Mannschaft aufstellt für irgendeine jedwede Sportart, dann fängt man doch vernünftigerweise erstmal mit denen an, die das gut können. Den besten Torwart in der Klasse muss ich in meiner Mannschaft haben, das ist schon mal eine sichere Bank, und möglichst auch noch den besten Mittelstürmer. Und dann können wir spielen. Habt ihr das auch so gehasst beim Sportunterricht? Ich war immer bei den letzten 3. Naja, egal. Bei Gott bin ich berufen. Nicht, weil meine Fähigkeiten sich inzwischen wesentlich verbessert hätten. Nicht, weil er hoffen kann, dass er damit einen Star in seine Mannschaft kriegt, sondern er kehrt die irdische Rangfolge geradezu um. Er dreht das auf den Kopf oder vom Kopf auf die Füße, ich weiß nicht. Was die Welt liebt, ist das, was weise ist, stark, tüchtig, was etwas ist. Gott beruft, was töricht ist, was schwach ist und was nichts ist. Eigenartig. Warum macht er das? Paulus erklärt es uns damit, dass die Verhältnisse vollkommen klar sein sollen. Das, was Gott beruft, das törichte, schwache, das nichts kann und ist aus eigener Kraft, das will er ausstatten mit Weisheit, mit Gerechtigkeit, mit Heiligkeit, mit seiner Erlösung. Und dann stehen wir da und sehen, wie Gott unsere leeren Hände füllt mit dem, was er zu verschenken hat und verschenken will. Gott stattet uns aus. Es kommt nicht auf das an, was wir mitbringen, was wir vor unserer Berufung etwa getan hätten, sondern es kommt auf das an, was Gott uns schenkt durch unseren Heiland Jesus Christus. Und das ist wunderbar, weil das viel bessere Gaben sind. Weil das eine Weisheit ist, die imstande ist, Gott wirklich zu erkennen. Was wir so an Weisheit haben könnten, das taugt nicht, um mit Gott wirklich auf Augenhöhe zu kommen. Es ist viel besser, was Gott uns schenkt durch Jesus Christus, weil es dann nicht auf unsere persönliche Kraft und Stärke ankommt, sondern auf die bleibende, echte Stärke unseres Heilandes. Ich bin nicht von mir aus stark genug, um die Schwierigkeiten auch nur eines ganz normalen menschlichen Lebens aushalten und bestehen zu können. Christus kann mir sogar an den Grenzen menschlicher Existenz weiterhelfen. Und was etwas ist, aus Gottes Hand, aus Gottes Wirklichkeit, aus Gottes schöpferischer Kraft. Und da sind wir, wenn wir kreativ sind, eben so unterwegs, dass wir irgendeine Ausgangslage brauchen, eine Substanz, mit der wir anfangen zu werkeln, und da machen wir dann was draus. Ich hasse Bastelkreise. Habe ich das schon erwähnt? Das funktioniert normalerweise so, dass man irgendwelche fantastischen Materialien im Fachgeschäft für teuer Geld erwirbt und dann bastelt man damit. Und unter meinen Händen werden diese Sachen dann immer gewissermaßen unbrauchbar. Also was vorher noch gutes Material war, das ist hinterher bestenfalls noch ein Geschenkartikel. Kann ich weitergeben, weil ich dazu sagen kann, ich habe mit meinen Händen versucht, was Schönes draus zu machen. Versteht ihr, wie ich es meine? Es gibt Leute, die können aus fast nichts was Wunderbares machen. Dafür gilt diese Einschränkung nicht. Dann ist ein Bastelkreis auch was Gutes. Aber ich sollte nicht dabei sein. So meine ich das. Aber auch die talentierten Bastler brauchen das Material. Und das, was rauskommt, hängt ganz stark davon ab, was wir als Material zur Verfügung haben können. Nicht bei Gott. Er schafft aus nichts etwas. Er schafft aus nichts eine wunderbare, fantastisch komponierte Schöpfung. Was wir nicht können, was außer Gott keiner kann, das ist seine Fähigkeit und seine Spezialität. Sein Wort ruft aus dem Nichts alles in seine Wirklichkeit. Wenn es auf das ankommt, was mir Gott in die leeren Hände legt, was Gott mir schenkt, dann habe ich zweitens nichts, was ich Gott entgegenhalten könnte. Und dann stimmt zweifelsfrei, was Paulus schreibt, kein Mensch kann sich vor Gott rühmen. Und doch gerühmt muss werden. Schon im Blick auf die bevorstehende Beerdigungspredigt, wenn mein Leben dann vorbei ist. Da muss gerühmt werden, da muss gelobt werden nach Strich und Faden. Aber bitte nicht, was ich gemacht habe unterwegs. Das kann unter den Tisch fallen. Rühmenswert an mir ist, dass ich in Jesus Christus bin. Das soll bitte auf jeden Fall erwähnt werden. Rühmenswert an uns, wie an den Korinthern, wie am Apostel Paulus, dass wir in Jesus Christus sind. Und damit ist der Lebenslauf auf dem Friedhof eine sehr erwünschte Sache. Aber der muss bitte anfangen mit meiner Taufe. Und dann kann er fast schon aufhören. Meinetwegen noch der letzte Abendmahlsgang vorm Tod. Und dann sind wesentliche Eckdaten aufgezählt und genannt. Was sonst so mit dem Tod alles zu Ende geht, das kann verschwiegen bleiben. Aber eine Rolle spielt die Berufung Gottes. Denn das Leben in Christus bleibt, auch wenn Leben hier an unüberschreitbare Grenzen kommt. Auch wenn es hier verloren geht. Wir bleiben in Gottes Hand. Auferweckt zum ewigen Leben durch unseren Heiland Jesus Christus. Aber muss das gerühmt werden? Man könnte aus allgemein christlicher, aus gut christlicher Perspektive fragen, das ist doch selbstverständlich, brauchen wir doch nicht zu erwähnen. Doch, bitte. Es sind immer Leute mit auf dem Friedhof, die es noch nicht gehört haben. Es ist doch selbstverständlich. Nein, es muss, es soll, es kann, es darf Erwähnung finden. Und noch eins. Gerühmt werden muss, und wir können uns darin sogar vor Gott rühmen. Wie bitte? Ja, wir können sogar Gott vorhalten, dass er uns berufen hat, dass er uns geschenkt hat, was zum Leben notwendig ist und das Leben überhaupt. Und dass er es uns in seinem eingeborenen Sohn neu geschenkt hat. Das dürfen wir Gott vorhalten. Das wiegt im Gericht die Menge meiner Sünden auf. Das ist schwerwiegend vor Gott. Das ist entscheidend für mein ewiges Los. Rühmenswert an uns, dass wir in Jesus Christus sind und Christus in uns. Dass wir mit ihm den Weg dieses Lebens gehen. Dass wir mit ihm unseren Weg vollenden wollen. Und dass wir mit ihm leben in seiner ewigen Herrlichkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.